Sie wollten dazu was sagen?
Ja, vielleicht, weil Sie die Begrifflichkeit der Wörter erwähnt haben. Wenn ich, und ich habe den Wort Kollektiv in der Runde gebracht, ich denke nicht, oder ich wollte nicht sagen, dass das Kollektiv eine Partei, eine Gewerkschaft, eine Meute oder eine Kirche ist, sondern es ist schon eine Organisation, die für das kollektive Hauptstadtjournalismus arbeitet. Innerhalb, und wir haben schon verschiedene Beispiele erwähnt, waren und sind immer Journalisten von ihrer eigenen Meinung, von verschiedenen Zeitungen, von verschiedenen Medien. Und das Kollektiv bedeutet nicht, dass sie sich hinter ihre eigene Meinung stecken und die nicht in den Vordergrund bringen. Hier sprechen wir von ein anderes Problem, Konformismus. Konformismus ist nicht, soweit ich sehe, ein Effekt der Bundespressekonferenz. Es ist eher eine Sozialisation der Journalisten. Es ist nicht, weil es eine Institution gibt, dass die Journalisten weniger ideologisch arbeiten. Es ist einfach, weil die Personen ideologischer nicht mehr so ideologisch arbeiten, nicht mehr im Vordergrund eine Meinung setzen wollten. Es gibt auch andere Gründe, die ökonomische Gründe, wenn man im Prekariat des Journalismus arbeitet, geht man hin, wo man hingeschickt wird und also nicht.
Hauptstadtjournalisten aber nicht sind. Aber
ja, obwohl, wenn man statistisch reinguckt, dieses Prekariat erhöht sich auch innerhalb dieser Gruppe. Es gibt auch trotzdem im Hauptstadtjournalismus einen kommerziellen Druck. Du musst was produzieren. Man sieht auch, dass die Redaktionen sich zusammensetzen, damit sie ihre ökonomischen Probleme ein bisschen umgehen. So. Besser vier Journalisten in einer Redaktion als vier Redaktionen mit einem Journalisten.
Herr Guia, ich habe den Eindruck, Sie wollen widersprechen. Sie wirken so, als gibt es was, was Sie hier stört. Ist es das Prekariat?
Nein, das Prekariat, also ich glaube, das führt natürlich, gibt es sehr unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse, auch hier im Hauptstadtjournalismus, das ist ganz klar. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass die in der Bundespressekonferenz zusammengeschlossenen Mitglieder diejenigen sind, denen es besonders schlecht geht. Da würde ich eher, dass die in den Online-Redaktionen irgendwie in den Stammhäusern oder die freien Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht, dass wir es auf die ökonomische Dimension zurückführen sollten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so im marxischen Sinne. Das, glaube ich, trifft hier nicht zu. Sondern es ist vielleicht schon, was Herr Übey angesprochen hat, eine Frage der generellen Sozialisation oder auch des generellen Rollenbildes. Deutsche Journalisten, und das hat sicherlich auch etwas mit der Genese dieser Bundesrepublik Deutschland zu tun, haben immer noch zu einem erstaunlich hohen Ausmaß diesen Anspruch, wir sind hier als Volksbildner unterwegs. Das ist etwas, was so in anderen Ländern sicher nicht vorhanden ist. Da würde man eher sagen, Journalisten sind Teil der politischen Auseinandersetzung und müssen die Fragen, die da verhandelt werden, zu größter Klarheit bringen. Aber sie sind nicht dazu da, einem gesellschaftlich erwünschten Verhalten zu einem Durchbruch zu verhelfen. Also ich finde das jetzt in der Willkommenskultur. Das kann man positiv finden oder negativ finden, aber es war von Anfang an klar, dass diese sprunghaft angestiegene Einwanderung zu großen Problemen führen würde. Aber sehr lange, also über mehrere Wochen, waren die Journalisten eigentlich diejenigen, die sehr stark das positiv besetzt haben. Es gab gewisse Ausnahmen, aber insgesamt hat man sehr positiv über die Willkommenskultur geschrieben. Vielleicht sehe ich das kritischer anders, weil ich aus einem Land komme, wo über Ausländerpolitik seit 60 Jahren sehr kontrovers diskutiert wird und wo es von Anfang an eine sehr große Auseinandersetzung gegeben hat. Und ich will das auch hier gar nicht unbedingt sagen, es ist besonders kritisch. Die deutsche Konsenskultur hat auch ihre großen Meriten. Aber da sind wir jetzt wieder dabei, eben die Journalisten sind Teil dieser Konsenskultur und das ist das Zentrale, eben ihre Sozialisierung. Das ist wichtiger als tatsächlich die Bundespressekonferenz.
Aber wenn man jetzt gerade im Moment diese Auseinandersetzung über die Willkommenskultur, es wurde jetzt bei den Auseinandersetzungen mit der AfD, sagte der AfD-Vertreter Gauland, die Leute haben genug vom Willkommensfernsehen, vom Öffentlich-Rechtlichen. Das sind ja so Worte, da gibt es Lügenpresse, ist das, was jetzt, da werden Reporter inzwischen angegriffen. Also das wird ja nicht einfacher, diese Auseinandersetzung zwischen Journalisten und Gesellschaft, die wird ja eigentlich härter im Moment. Also welche Rolle müssen denn dann Journalisten dann da spielen? Wie müssen sie damit umgehen?
Ich glaube, da sind wirklich die Journalisten nur im Beiboot. Das zentrale Problem ist da natürlich, dass ein nicht kleiner Teil offensichtlich der Bevölkerung das glaubt, nicht entsprechend repräsentiert zu werden und keine Möglichkeiten hat, glaubt, keine Möglichkeiten zu haben, sich zu artikulieren. Und wenn Sie angucken, wer so im insgesamt die Politik von Merkel unterstützt, das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt für ihre eigene Schwesterpartei ausnehmen, ist es ja eine sehr, sehr große Koalition, die da vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, das ist das zentrale Gefühl, dass es dann eben Leute gibt, die sagen, wir können gegenüber dieser Übermacht nichts machen. Und das kanalisiert sich dann auch, indem sie es an den Medien festmachen. Aber die Medien sind da wirklich nicht das zentrale Problem. Die sind eigentlich mehr der Sack, aber man meint eigentlich den Esel.
Herr Vater, dazu was? Ja.
Also ich sehe das ganz anders. Wenn ich mir überlege, da kommen 6, 7, 8, 9, 10, 12.000 Menschen zusammen. Und ich überlege mir anschließend, wer kann der Masse dieser Leute helfen, zu einem vernünftigen Eindruck dessen zu kommen, was um sie herum passiert. Da sind die Zeitungen, die Zeitschriften, der Rundfunk, die lokalen Dinge, die regionalen Dinge, die sind alle ungeheuer wichtig. Denn wenn sie mit denen nicht Kontakt kriegen und von denen keine vernünftigen Informationen und Anleitungen kriegen und Aufhellung kriegen, mit wem reden die denn sonst? Sie reden mit der Nachbarschaft, die sie nur bestätigt. Sind die Medien insgesamt in einer Schlüsselrolle. In einer stärkeren und wichtigeren Schlüsselrolle als die sogenannte Politik, glaube ich. Ich glaube, erst dann, wenn die Medien vorgearbeitet haben und ein Stück weit diese merkwürdigen Vorstellungen aufgebrochen haben, haben Parteienvertreter wieder eine gute Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Nicht umgekehrt. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Also,
dass die Medien ein Stück der Arbeit der Politiker übernehmen müssen?
Nein. Das ist auch Aufgabe der Medien. Die Medien haben die Aufgabe, die Leute mit möglichst guten Informationen auszurüsten, auszustatten. Und wenn die Leute das wünschen, dann können die Medien auch denen einen Ratschlag geben, in Form eines Kommentars, was richtig und was falsch ist. Das ist ja nichts Neues, das wird ja seit x Jahren gemacht. Aber ich glaube, dass das der erste Schritt sein sollte. Es hat keinen Sinn, einen Parteienvertreter, der hochgradig sozusagen angegriffen wird und der etwas symbolisiert, hier diese Schweinegesellschaft, gegen die es geht, hinzuschicken und diesen Leuten zu konfrontieren, damit die sich da mal eine Stunde zanken. Aber Medien können sehr wohl das, was in den Köpfen der Leute steckt, allmählich etwas auflockern, wieder ins Fahrwasser der Vernunft kriegen. Ich halte das für ganz wichtig.
Das klingt ja so, als hätten Medien die Aufgabe einer politischen Bildung. Ich würde gerne mal, Birgit Schwarz, Sie haben so den Kopf geschüttelt.
Ich muss da ein bisschen widersprechen. Hat auch damit zu tun, dass ich mir selber die Frage stelle, welche Rolle Medien da haben. Es funktioniert ja nicht mehr so wie früher, so klassisch, dass man sozusagen aus Funk und Fernsehen und mit seiner Tageszeitung informiert wird, sondern es gibt eben auch die sozialen Medien, die eine große Rolle spielen, die weniger als Aufklärer, meiner Ansicht nach, sondern vor allem als Verstärker von Meinungen und Emotionen funktionieren. Das ist etwas, was ich ganz, ganz stark beobachte. Das ist etwas, wo sozusagen Gefühle, Vorurteile, Wut, ganz stark Emotion und wenig Fakten eine große Rolle spielen. Und das ist etwas, was ich sehr stark den früheren klassischen Informationskanälen entzieht. Und da stelle ich auch durchaus fest. Wie gesagt, ich arbeite für den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass das ein Phänomen ist, womit gerade auch, sage ich jetzt mal, althergebrachte Medieninstitutionen sich ein bisschen schwer tun, sich überlegen, wo trifft man die Leute, die sich ihre Informationen aus dem Netz holen. Da gibt es ganz sicher einen Nachholbedarf. Auf der anderen Seite sehe ich das auch durchaus kritisch, was ich da im Netz lese, und frage mich, ob nicht tatsächlich unsere Rolle wäre, dem auch ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Also sozusagen da, wo ganz viel Meinung und aufgeheizte Stimmung ist, dem Fakten entgegenzusetzen. Das Problem ist nur, das habe ich auch festgestellt, und ich war sehr viel unterwegs, unter anderem auch in Dresden, man wird ja gar nicht mehr ernst genommen. Also sozusagen ein Fakt, der präsentiert wird, wird ganz klar sofort als Propaganda oder als Versuch, irgendwie eine Meinungsbildung zu verändern, wahrgenommen. Das ist ein, für mich, finde ich, sehr interessantes Phänomen. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, wie man damit umgeht. Also ich habe es selber, und ich kann sagen, am eigenen Leib tatsächlich erlebt, dass man, wenn man mit einer Kamera oder mit einem Notizblock auftritt, schon mal klassisch der Feind ist. Und dann schlägt einem erst einmal eine Welle von Ablehnung entgegen, und es wird auch überhaupt nicht ernst genommen, was man tut. Das ist, also in einer solchen Situation hat man fast keine Chance, in irgendeiner Weise gar nicht einmal aufklärend zu wirken, schon allein ins Gespräch zu kommen.
Seine Arbeit zu machen, ganz schlecht.
Seine Arbeit zu machen,
ja. Genau. Herr Jung, Sie wollten auch dazu noch was sagen?
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man gerade mit Menschen, die bei Pegida sind, die kann man nicht mit Fakten abholen. Die kann man da hilft keine Bildung. Aber das ist ein bisschen der Punkt, den ich ansprechen wollte. Wir führen oft die falschen Debatten. Und bei Pegida, da geht es nicht um Ausländerfeindlichkeit und Islamhass und so weiter. Das sind nur Symptome. Ich finde, bei Pegida und diesen Phänomenen, da ist das so, die Leute fühlen sich nicht. Und darum ist der Hass, glaube ich, auch auf die Medien so groß. Sie sehen ihre Lebensrealität nicht mehr in den Medien abgebildet. Sie sehen nicht mehr, dass ihre Probleme in der Zeitung stehen, im Fernsehen behandelt werden. Und bei Pegida ist es, glaube ich, oft ein wirklich starkes soziales Problem. Die Leute fühlen sich verloren. Die haben in den letzten 20, 25 Jahren, dass sie sich verloren fühlen. Und deshalb vertrauen sie den Medien nicht mehr, weil dieser Verlust wird nicht, gar nicht mehr thematisiert.
Weil die Kommunikation zwischen Politik und Gesellschaft da irgendwo ja nicht funktioniert, oft, ja. hat man den Eindruck.
Ich wollte auch hier zu der Flüchtlingsdebatte, Willkommenskultur, das ist auch meiner Meinung nach die falsche Debatte, die wir gerade führen. Also wir sollten keine Debatte führen, ob man jetzt gegen Flüchtlinge sein kann oder nicht. Das darf gar keine Frage sein. Ich finde, die Frage, die eigentliche Debatte sollte eigentlich das Politikversagen sein der letzten Jahre, die dazu geführt hat, dass diese Krise jetzt aufgetreten ist. Also ich meine, wir haben seit 10 Jahren gewusst, alle Institutionen, die Bundesregierung hat gewusst, was auf uns zukommt. Sie wurden von ihren eigenen Institutionen gewarnt. Und dieses Versagen der Politik, also dieses Wegschauen, das ist gar kein Thema. Und das ist eigentlich gut für die Regierenden, dass das kein Thema ist, sondern dass diese Nebenschauplätze die eigentliche Debatte dominieren.
Wir wollen jetzt nicht inhaltlich über Flüchtlinge reden und über Pegida, aber über die Frage, wie eine bessere Kommunikation zwischen Gesellschaft, Politik hinkommt oder den Agierenden in der Politik. Deshalb, Gregor Mainz nochmal, welche Rolle können da Parlamentsjournalisten spielen? Eben das, was entschieden wird, was Politik darstellt, eben auf eine Art zu transportieren mit Fakten, vielleicht weniger Emotionen und Leute zu erreichen.
Ja.
Welche Rolle sollen Sie
genau
da spielen?
Genau diese Richtung ist ja von Ihnen in der Frage insinuiert, die natürlich eine Lösung darstellt. Wenn dieses Parlament in einer Art von Selbstüberforderung täglich hunderte von Themen wälzt, ohne dass das in der Breite überhaupt darstellbar sein kann, können sich Parlamentsjournalisten dann trotzdem die Mühe machen, mal hinzugucken, wie denn da als Vertreter fürs Volk bestimmte Fragen diskutiert, wie da rumgerungen wird, welche Möglichkeiten einer Lösung es gibt, was die bessere Lösung ist, was vielleicht die Alternative wäre dazu Und das in der Vielzahl darzustellen, ist natürlich auch Rolle der Bundespressekonferenz. Deswegen laden wir ja auch nicht nur Regierung ein, sondern auch Parlament.
Der Vater hat gesagt, er hätte sich eigentlich 3 bis 5 Stunden vorbereiten müssen für eine Bundespressekonferenz. Kaum ein Journalist hat ja heute noch die Zeit, weil das Tempo so hoch geworden ist. Wie sehen Sie das als Problem für die Parlamentsjournalisten, dass ja die Schlagzahl so viel höher geworden ist und dass man ja eigentlich keine Zeit mehr hat für eine tiefergehende Recherche?
Das ist ein Problem, natürlich. Und das eine Lösung ist ja die, dass man nicht als einer von 900 jeweils die Bundesregierung fragen muss, gib mir mal eine Grundlage, welche Position hast du entwickelt, sondern dass man das sozusagen gemeinsam als Grundlage in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz bekommt und auf der Grundlage dann weiter recherchieren kann. Das ist ja schon mal eine ökonomische Arbeitserleichterung, dass man die Basis sozusagen erstmal hier 3-mal in der Woche bekommt und dass man auch da anfangen kann, schon mal nachzurecherchieren. Was ist diese Position stimmig? Beißen sich da vielleicht Vorstellungen von Innenministerium, Justizministerium, von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium? Das sind ja auch manchmal sehr spannende Pressekonferenzen, wenn die einheitliche Haltung der Bundesregierung postuliert wird und dann, wir nennen das, ich habe da noch eine ergänzende Information dazu, und dann kommt das genaue Gegenteil, dann weiß man, dass man an der Stelle durchaus ein bisschen nachrecherchieren sollte.
Darf ich einen Satz dazu sagen? Also 3, 4, 5 Stunden Vorbereitung. Das hört sich jetzt ganz gewaltig an. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pressestelle mit, sagen wir mal, 5, 6 Pressereferentinnen und Referenten. Und Sie sind derjenige, der die Zügel in der Hand hält. Dann müssen die Jüngeren lernen, dass das Beste ist, was man machen kann vor einer Bundespressekonferenz, sich hinsetzen, überlegen, welche Themen kommen vor, wer fragt solche Themen, wie fragt er solche Themen? Wie antworte ich darauf? Und dann nicht nur einmal, sondern ich versuche mir das im Gespräch vorzustellen. Und das dauert eben. Ich muss auch die entsprechenden Basisinformationen aus meinem Ministerium haben, damit ich damit operieren kann. Ich bin hin und wieder in die Bundespressekonferenz gegangen und hatte von 3 Abteilungen 3 unterschiedliche Aussagen. Das war nicht lustig.
Sieht man aber, wie sinnvoll die Bundespressekonferenz ist.
Ja, manchmal wurde ich auch nicht gefragt. Aber daraus ergibt sich dann diese Vorbereitungszeit. Da steckt dann auch ein Stück weit Pädagogik drin, Jüngere dazu zu bringen, nicht nach dem Schwellenlehrerprinzip zu machen, ich bin Lehrer, ich komme über die Schwelle und entscheide, was ich mache, sondern vorher zu üben, zu sagen, das kommt dran, das, so will ich antworten, das kann ich auch machen.
Sie wollten dazu auch noch was sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein positives oder negative Sache sein wird, was ich gerade sagen werde. Ich glaube nicht, dass die BPK es hinkriegen wird, diese Lücke zwischen Gesellschaft und Politik zu korrigieren, weil es auch nicht in den Genetik der BPK ist. Mhm. Die BPK als Hauptstadtjournalist berichtet über Hauptstadt. Über die Hauptstadt, also über Parteien, über Parlamentarismus, über über das Bundestag, Bundesrat, über die Regierung. Und auch wenn sie sehr offen ist und dann eine Gewerkschaft einlädt, hat man trotzdem den Vorstand der Gewerkschaft. Auch wenn man eine Greenpeace einlädt, hat man den Vorstand oder der Pressesprecher von Greenpeace. Also ich glaube nicht, dass es dieser Ort ist hier, wo man was produziert. Und wenn, dann geht man vielleicht im Tempelhof, um Flüchtlinge zu interviewen. Und dann hat man weiterhin einen Berliner Bericht, was diese Lücke vielleicht korrigieren könnte, wäre, oder was gemacht sein soll, ist eher innerhalb der Redaktion andere Journalisten, die vor Ort lange Zeit berichten. Aber das ist vielleicht nicht der Rolle der Hauptstadtjournalist. Dieses Problem, die Leute in Dresden haben das Gefühl, man berichtet nicht über ihn. Das hatte auch, und man hatte dieselben Probleme in Frankreich vor 15 Jahren über die Banlieues. Wenn ein Journalist in einem Banlieue ankam, wurde direkt seine Kamera kaputt gemacht, weil die Leute sagten, sie kommen nie zu uns. Wenn sie kommen, dann ist es einmal, wenn ein Auto brennt. Deshalb brennen wir ein Auto ein, damit sie kommen. Und danach, nach 3 Tagen,
ist wieder Schluss. Ja.
Ist wieder Schluss. Um diese Berichterstattung zu machen, braucht man vielleicht einen Monat lang in einem kleinen Dorf neben Dresden weiterzuarbeiten. Und auch wenn Thilo Jung so innovativ arbeitet und eine Kamera in der Bundespressekonferenz stellt, ist es immerhin eine Berichterstattung über die Berliner Politik. Und wenn junge Leute sich informieren, ist es sinnvoll. Es gehört zur politischen Bildung, aber vielleicht ist es nicht den guten Ort, um das zu besprechen. Mhm. Aber es ist gut, dass es auch angekommen ist.
Eine Möglichkeit der Lückenfüllung wäre ja auch, dass wenn die BBK andere Mitglieder zulassen würde. Also jetzt ist ja aktuell noch so, wenn ich die Satzung richtig verstehe, man muss Hauptstadtjournalist sein, man muss bei der Zeitung arbeiten, bei einem.
Dann lassen wir es doch mal richtig den Vorsitzenden eben richtig stellen.
Und dann meinen Vorschlag.
Ja.
Also derzeit genau. Ist es so, man muss hauptberuflich als Korrespondent über Bundespolitik berichten. Man muss nirgendwo angestellt sein. Der Prozentsatz der Freien nimmt weiter zu, wenn ich Herrn W. richtig verstanden habe, über die Jahre. Ich weiß nur, es entwickelt sich und insofern wollen wir auch den Charakter sozusagen der Verein der Hauptstadtkorrespondenten zu sein auch nicht aufgeben, weil wir uns sonst verlieren würden.
Aber Sie dürfen trotzdem noch kurz Ihren Vorschlag machen und dann wollen wir noch ein paar Fragen.
Man könnte ja wirklich Blogger reinlassen und so weiter, die das vielleicht nicht hauptberuflich machen, weil sie davon nicht leben können, aber dadurch würde das alles ein bisschen breiter aufgestellt werden.
Das wäre genau das Problem, weil Sie genau wissen, dass Blogger auf Fremdfinanzierung angewiesen sind und dann haben wir wahrscheinlich sehr schnell die Gefahr, dass nicht mehr journalistische Fragen gestellt werden, sondern lobbyistische und genau das wollen wir vermeiden.
Gibt es Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum? Warten Sie bitte, bis Sie das Mikrofon bekommen. Wer hat das Mikrofon? Ah, nee, eins müssen wir ja von hier nehmen. Wir müssen jetzt hier. Okay. Dort hinten gibt es eine Frage. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen und dann Ihre Frage stellen.
Ja, hallo. Ich heiße Nadine Lindner, ich arbeite fürs Deutschlandradio in Dresden und ich würde eigentlich gerne noch mal eine Frage aufgreifen, das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen. Auf dem Panel eben wurde die Frage diskutiert, ob es im Moment eine zunehmende Polarisierung gibt. Es ist ja auch schon eben angeklungen. Mich würde mal interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Glauben Sie, dass dieser Polarisierungseffekt im Moment stattfindet oder ist es einfach nur eine Repolitisierung der Gesellschaft, die vielleicht auch was Positives haben könnte? Dazu hätte ich gerne mal ein paar Meinungen vom Podium.
Ein paar Meinungen direkt. Wer möchte anfangen? Mein Mikro kriegen Sie nicht.
Also wenn ich mir das alles anschaue und vergegenwärtige, was ich in den letzten Wochen dazu gelesen habe, habe ich mehrere Eindrücke. Der erste Eindruck ist der, dass die Menschen, die auf solchen Demonstrationen vorzufinden sind, sehr stark durch ihre DDR-Biografie noch geprägt sind. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass die darauf warten, dass irgendetwas geschieht, dass irgendjemand kommt, ein Problem löst. Viele waren das in der DDR wohl so gewohnt. Dritter Punkt. Sie erwarten von denen, die sie kennen, oder dem Namen nach kennen, der politischen Klasse, der heutigen politischen Klasse viel zu rasch, dass die etwas, sagen wir mal, löten können, Probleme lösen können. Und all diese Dinge zusammen führen zu einem gewaltigen Frust. Und deswegen sind sie auch auf solchen Veranstaltungen zu finden. Ich glaube, es hat keinen Sinn, alle in einen Topf zu stecken. Und einen großen Teil werden Medienvertreter, Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, was es auch gibt, in der Lage sein, die ein wenig, was ihre Einstellung angeht, aufzulockern. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb so etwas heute passiert. Das ist machbar, so etwas wieder aufzulockern. Die sind nicht aus Erz oder aus einem Stein gegossen.
Noch andere Anmerkungen dazu, wer möchte?
Also wenn es eine Polarisierung gibt in den Medien, in der Gesellschaft, dann findet die nicht per se durch die Akteure in der Bundespressekonferenz statt. Aber Die durch die Polarisierung aufgeworfenen Fragen tauchen natürlich auch in der Bundespressekonferenz auf und werden dort erörtert. Ein Beispiel, als wir eine Polarisierung feststellen konnten zwischen Griechenland und den auf der Seite der Griechen stehenden Gruppen in Deutschland und der Bundesregierung und anderen auf der Seite der Bundesregierung stehenden Gruppen, dann sind diese Fragen auch in der Bundespressekonferenz erörtert worden und nicht zu knapp.
Herr Hubé, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, ich würde gerade vielleicht de-deutschisieren, ich weiß nicht, ob es ein gutes Wort ist, diese Frage der Polarisierung. Das ist ein Prozess, das man überall sieht, durch die neuen Medien, überall polarisiert sich die Öffentlichkeit in Frankreich, in den USA, in Großbritannien und dann auch in Deutschland. Und ich glaube, Polarisierung oder Politisierung, ja, in der Tat, ist vielleicht dasselbe, ist nicht eine negative Sache, weil es bringt Probleme auf den Tisch. Das negative Problem ist, wie handelt man diese Probleme? Was für den Medien, es führt dazu, dass sehr oft durch diese neuen Medien, neue Kanäle, diese Polarisierung so schnell vorhanden sind als ein Mainstream-Medien. Und wie positionieren sich die Mainstream-Medien? Wir haben von dieser Homogenität der Hauptstadtjournalismus gesprochen. Was kann man dann innovativ dazu tun, damit man trotzdem was korrigiert? Was ich so beobachten kann, ist, dass zurzeit in der deutschen Journalismus es noch nicht angekommen ist, diese starke Fact-Checking-Kolumne zu haben. In Frankreich kann man sehr viel über die Öffentlichkeit in Frankreich kritisieren, aber seit jetzt mindestens die Präsidentschaftswahl von 2012 haben fast alle Mainstream-Medien ihre Fact-Checking. So, wenn Marine Le Pen was sagt, kann man dann direkt korrigieren, sie sagen was Falsches. Oder warum ist es halb recht, halb falsch, was sie sagen? Man könnte auch so die Debatte gestalten, dass die Journalisten vielleicht anders denken, nicht mehr immer den Erstproducer von Nachrichten sind, sondern auch sehr stark ist als Korrigierende und auch dann sehr aktiv und sehr politisch, nicht im parteipolitisch, sondern im positiven Sinne aktiv sind. Ja, hier sagt Herrn Seibert was Falsches. Okay. Hier sagt X oder Y was Falsches.
Jung noch eben.
Ich bin ja noch recht neu im Geschäft, aber ich finde es immer schwer zu entdecken, was nun wirkliche Polarisierung ist, also auch in der Gesellschaft, und was eigentlich eher Theaterstücke sind, also was gerade in der Politik abgeht. Zum Beispiel, ich meine, das erleben wir ja in der Großen Koalition und in der Regierung an sich, da werden ja quasi die gesellschaftliche Meinung an sich auch in der Großen Koalition abgedeckt, wo du dann merkst, okay, der Herr Seehofer übernimmt den rechten Rand, die SPD und Frau Merkel übernimmt den linken Rand. Das ist ja alles bewusst so auch gedacht, damit gar kein Zweifel an dieser Koalition und an dieser Regierung kommt. Also man muss auch mal aufpassen, was ist wirkliche Polarisierung, wo ist wirklich Stoff drin und wo wird uns eigentlich nur was vorgespielt? Und eine Sache, wo ich immer dann wirklich mal Polarisierung auch von Journalisten vermisse, ist bei diesen großen Fragen. Und wir hatten gerade das Thema Griechenland. Also wenn man im letzten Jahr eines der bestimmten Themen, bis im Sommer war ja Griechenland, da ist der Hauptstadt, also war ich vom deutschen Hauptstadtjournalismus sowas von enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich lese ja nicht alles, was sie schreiben, aber ich habe das Gefühl, dass sie der Regierung geglaubt haben, dass die Regierung die deutsche Regierung richtig macht, was sie mit Griechenland plant. Dabei sagt die ganze Welt, sag mal, habt ihr einen Schuss? Und nur die deutschen Hauptstadtjournalisten, habe ich das Gefühl, glauben ihre Regierung, naja, also hier Austerität und so weiter, müssen wir weitermachen. Dabei ist es klar.
Also Sie waren enttäuscht, Herr Guyer.
Ich glaube, da würde ich mir jetzt die Frage, wer da welchen Schuss hat, nochmal gründlicher angucken. Das ist ja jetzt schon sehr schnell jetzt kommt man da in Verschwörungstheorien hinein. Also dass die sozusagen die Kollusion zwischen Regierung und Medien und alles folgt einem schon lang wahrscheinlich von der CIA geschriebenen Drehbuch. Also das ist ja nun wirklich nicht so, sondern auch gerade... So nehme ich Ihre Aussage gerade wahr. Meine Wahrnehmung müssen Sie mir schon lassen. So funktioniert es natürlich nicht. Und das Euro-Problem, das sehen Sie doch, dass das vielleicht wirklich eine kollektive Wahrnehmung war, die in Deutschland so vorherrschte, die aber wahrlich nicht nur eine deutsche war, sondern von ganz vielen anderen Ländern ja auch geteilt wurde. Also aus dieser Euro-Problematik zu schließen, das sei jetzt hier wirklich alles seien hier so Marionetten, das ist dann auch wiederum Quatsch.
Okay, aber Birgit Schwarz, da noch was zu
nur ganz zu der kurz, auch wenn das jetzt ein bisschen gegen den Strich geht. Ich habe schon sehr viele Flüchtlings- und Asyldebatten in Deutschland erlebt. Ich erinnere mich an Wahlkämpfe in Hessen, doppelte Staatsbürgerschaft. Das kam immer in Wellen. Mein Eindruck ist, dass es diesmal weniger polarisiert ist. Und das auch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Erik, da wollte ich dir auch widersprechen. Es ist in breiten Teilen der Bevölkerung weniger polarisiert, weil eine der großen Volksparteien, die CDU, ihre Haltung zum Thema Asyl und Einwanderung schlicht und ergreifend geändert hat. Erinnern wir uns doch noch an die Debatte, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Heute ist das selbstverständlich. Und das hat dazu geführt, und das war für mich eigentlich die große Überraschung als Auslandskorrespondentin, und ich glaube, das war auch der Grund, warum so viel darüber berichtet wurde, eben diese Willkommenskultur. Das war ja nicht von oben verordnet. Es hat ja niemand ausgerechnet in Bayern den Menschen in München angeschafft, sich tagelang an den Bahnhof zu stellen und dort Teddybären an Flüchtlingskinder zu verschenken. Das ist ja aus den Menschen herausgekommen und das ist nicht nur in München passiert. Und das war für mich die eigentliche Überraschung, dass in diesem Deutschland, in dem ich so viele unangenehme Debatten erlebt habe, auch das politische Instrumentalisieren, dass das diesmal anders ist. Und ich glaube, Erik, dass deshalb tatsächlich in den ersten Wochen vor allem über dieses Positive berichtet wurde, weil es aus meiner Sicht nicht Selbstverständliches, sondern etwas Besonderes war.
Aber genau dann wäre es die Aufgabe der Medien gewesen, sich zu überlegen, wird das anhalten und das zu antizipieren und das kritisch im Sinne des Fact-Checking auseinanderzunehmen und sich nicht einfach als Multiplikator dieser Willkommenskultur zu verstehen, sondern das mal wirklich auseinanderzunehmen. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wir teilen diese Auffassung.
Okay, also Fact-Checking sagen Sie. Hier hinten gibt es noch eine Frage. Ich würde Sie gerne noch zum Wort kommen lassen, bevor wir hier nur über die Willkommenskultur reden.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte noch mal eine Frage an...
Stellen Sie sich kurz vor, bitte.
Ja, Wessel ist mein Name. Ich bin Politiklehrer aus Niedersachsen, aus Celle. Eine Frage habe ich noch mal zu Herrn, der Antwort zu Herrn, von Herrn Mainz auf Herrn Jung. Der Vorschlag, wir haben ja jetzt das Thema neue Medien in jedem Panel besprochen und es wurde eigentlich überall gesagt, die neuen Medien sind die Zukunft und so weiter. Und jetzt sagen Sie, nein, wir müssen die Blogger raushalten, weil die finanzielle Interessen haben. Das halte ich für ein bisschen kurzsichtig. Sie vermuten ja auch keine Verlagsinteressen in dem Moment, wo ein anständiger Journalist hier eine Frage stellt. Also ich möchte das nochmal auch mit Bezug auf die Hermetik, die ja hier beklagt wurde, nochmal fragen, ob das nicht eine Idee sei, um diese Hermetik auch aufzubrechen.
Mhm, vielen Dank. Dazu direkt auch noch eine Frage? Nee? Okay, dann machen wir erstmal hier die Frage, wie geht man damit um mit den neuen Medien?
Ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, dass wir keine Blogger drin haben wollen. Also es gibt sehr viele Kollegen, die Blogs haben. Manche machen das neben ihrem Hauptjob als Hauptstadtkorrespondent, dass sie privat bloggen oder auch über ihre Arbeit, aber es gibt dann auch Blogger, die hauptberuflich das tun und die sind natürlich, die erfüllen die Satzungskriterien. Es geht nur darum, dass wir klar haben wollen, dass die Finanzierungskanäle nicht etwas dubios sind. Und Sie wissen auch, wie viele Blogger sich dadurch finanzieren, dass sie irgendwo über Dinge bloggen, wodurch sie Einkünfte erzielen können. Produkte oder Meinungen oder im Dienste von irgendwem. Und da müssen wir uns genau angucken, ob wir da uns nicht Lobbyisten in die Mitgliedschaft holen. Und genau darum ging es.
Aber Satzungen könnte man ja auch ändern.
Die Satzung müssen wir gar nicht ändern.
Nee, aber die Frage ist ja, inwieweit muss sich die BPK einstellen oder inwieweit wird sie sich einstellen auf die Zunahme der neuen Medien oder der Zunahme der sozialen Medien, der Macht auch der sozialen Medien und der Tatsache, dass journalistische Inhalte verstärkt über soziale Medien transportiert werden.
Ich glaube, unsere Mitglieder sind Teil der sozialen Medien. Manche mehr, manche weniger, manche gar nicht und manche definieren sich allein durch die sozialen Medien. Da müssen wir an der Stelle die Satzung nicht ändern. Die haben wir vor vielen Jahren geändert, als wir immer noch der Meinung waren, also online ist irgendwas so ein Wurmfortsatz von Print. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, ja, es gibt ja Spiegel, also können die Kollegen von Spiegel Online auch Mitglieder werden. Ja. Diese Begradigung der Satzung haben wir längst vorgenommen. Also da gibt es keine Unterschiede danach, ob jemand jetzt für Print, für Elektronik oder für Online arbeitet. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Wir wollen halt nur, dass wir Hauptstadtkorrespondenten sind und keine Reisenden, die mal eben kurz hier reinschneiden und irgendwelche Fragen stellen, wo wir nicht wissen, welche Motive dahinter stecken.
Okay, dann gab es dort noch eine Frage, bitteschön.
Franz Eibel, ich bin Pressesprecher bei der Stadt Bamberg und wir haben heute jemanden aus Österreich und aus der Schweiz da und ich wollte eine Frage stellen. Es ist angesprochen worden, das generelle Misstrauen gegen Journalisten im Allgemeinen und das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann im Besonderen. Und wenn man in die Kommentarspalten reinschaut beim ORF oder bei SRG oder Schweizer oder österreichische Zeitungen, dann sind die Kommentare fast identisch, die Leute da reinschreiben. Also der Vorwurf ist immer der gleiche. Und bei uns ist es so, wenn man die Leute nachfragt, warum haben sie kein Vertrauen mehr, dann heißt ja, die öffentlich-rechtlichen Journalisten, die müssen ja machen, was die Regierung sagt und dahinter stecken die Amerikaner. So, in Österreich ist nicht in der NATO, da heißt es dann vielleicht die EU, aber bei der Schweiz, die ist weder in der EU noch in der NATO, aber ich verstehe nicht, woher dieses Misstrauen kommt. Und mich würde interessieren, wie Sie aus österreichischer oder Schweizer Sicht das vielleicht beurteilen, woher kommt es, dass es bei Ihnen auch so ist.
Ich würde es ein wenig in Frage stellen, ob es mindestens in der Schweiz im gleichen Umfang so vorhanden ist. Klar, Sie haben immer die Kommentarspalten und da haben Sie solche Leute drin. Aber dadurch, dass wir jetzt die sehr spezifische Schweizer Situation mit der direkten Demokratie, die im Online-Zeitalter die Zugangshürden nochmal wesentlich gesenkt hat, um die Unterschriften für ein Referendum zusammenzubekommen, dadurch hat eigentlich ein großer Teil der Gesellschaft wirklich die Möglichkeit, sich einzubringen und das dämpft das schon. Da glaube ich, sind die Kommentarspalten geben nicht wirklich die Meinung der Gesellschaft wieder. Wir haben nicht eine solche breite Diskussion über Lügenpresse und solche Dinge, wie das in Deutschland der Fall ist, eben weil die Leute durchaus der Meinung sind, dass sie sich artikulieren können und zwar auch noch mit der verschrobensten Idee. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu Deutschland. Hier gibt es einen sehr ausgeprägten Common Sense, was zulässig ist und was nicht zulässig ist. In der Schweiz können sie wirklich mit sehr absurden Ideen auf den Marktplatz gehen und vielleicht bringen sie ihre Unterschriften zusammen. Hat Vor- und hat Nachteile.
Birgit Schwarz.
Kurze Anmerkung dazu, die Leute stimmen ja auch mit der Fernbedienung ab und wir beim ORF machen die Erfahrung, dass immer dann, wenn es eine Krise gibt, wenn es Informationsbedürfnis gibt, die Leute mehr ORF gucken als sonst. Das heißt, es steigen insbesondere in den Nachrichtensendungen unsere Zuschauerzahlen. Das heißt, aus unserer Sicht, immer dann, wenn es schwierig wird, wenn es kompliziert wird, gibt es doch so etwas wie ein Grundvertrauen gegenüber diesem öffentlich-rechtlichen Informationsmedium. In gleicher Weise sinken dann auch die Einschaltquoten bei anderen Fernsehsendern. Damit hoffe ich und glaube ich, gehen wir sehr verantwortungsvoll um. Wir haben immer wieder Querulanten auch in den Kommentarspalten, aber ich glaube, das ist weit davon entfernt, sozusagen die Meinung der überwiegenden Mehrheit unserer Zuschauer und Zuhörer abzubilden.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich gerne, oder noch einen? Okay, dann machen wir noch eine und dann noch eine Schlussrunde hier.
Ja, Christian Nürnberg, LMU München. Mich würde interessieren, wie Sie die sozialen Medien nochmal einordnen im Verhältnis zu den, also in Bezug zum Kontakt zu den politischen Akteuren. Also Sie haben ja viel über Polarisierung in den sozialen Medien gesprochen, aber das wäre jetzt eine andere Dimension. Also wie wichtig ist dieser Kanal für die Institutionen Bundespressekonferenz geworden, die sozialen Medien im Kontakt zu den Politikern, zu den Sprechern?
Gregor Mainz?
Da kann ich einfach gar nichts zu sagen aus Sicht der Bundespressekonferenz. Wenn Sie den Kontakt zwischen den Regierungsstellen und Ihren Kommunikationspartnern nehmen, dann geht uns das primär gar nichts an als Bundespressekonferenz. Wir sind der Verein der Hauptstadtkorrespondenten und wir sorgen dafür, dass wir optimal arbeiten können. Ob über die Hauptstadtkorrespondenten dann viele soziale Medien mit im Saal sitzen oder nicht, das ist individuelle Entscheidung jedes Mitglieds. Und wir als Institution Bundespressekonferenz kümmern uns darum dann nicht.
Zum Schluss gerne noch die Frage an alle, wenn wir in die Zukunft schauen. Es gibt immer Sachen, die man vielleicht besser machen könnte. Birgit Schwarz, fangen wir mal bei Ihnen an. Was würden Sie sich wünschen von den Sprecherinnen und Sprechern? Was könnten die verbessern?
Das hat sehr viel mit den individuellen Persönlichkeiten zu tun. Und wir wissen das und wir erleben das jede Woche. Es gibt Leute, die sind offen. Und es gibt Leute, bei denen man das Gefühl hat, dass sozusagen der ganze Auftritt dazu dient, zu mauern. Ich glaube, das ist nicht in den Griff zu bekommen. Das ist das Problem. Insofern.
Aber mehr Offenheit würden Sie sich wünschen,
ja,
und mehr
absolut.
Transparenz. Okay. Herr Jung.
Ja, das ist, glaube ich, eine Illusion, dass man hofft, dass man ehrliche oder völlig transparente Minister oder Pressesprecher da hat. Ich wollte nur mal anmerken, ich würde mir immer wünschen, wenn wirklich so viele, also alle Minister mal immer regelmäßig auftauchen würden. Also seitdem ich Mitglied bin, habe ich noch nie Frau von der Leyen hier erlebt oder es gibt, glaube ich, auch einige andere Minister oder Frau Merkel kommt nur einmal im Jahr. Also da würde ich mir wünschen, dass das wieder eingeführt wird, dass die nicht gezwungen werden, aber gebeten werden, öfter zu kommen. Also Herr Kohl und Herr Schröder waren, glaube ich, noch öfter da als jetzt Frau Merkel. Und ansonsten, man kann die Sprecher und die Minister nicht dazu zwingen, ehrlicher zu sein, aber dann kann man wenigstens aufzeigen, wie unehrlich sie sind. Also indem man vielleicht besser fragt und geschickter fragt und so weiter. Also gibt da irgendwie so einen berühmten Spruch dazu, aber ja.
Herr Gouillet.
Ich weiß, dass es schwierig ist, weil man hält sich immer selber für den Allerwichtigsten. Aber ich würde mir wünschen, dass sich sowohl Pressesprecher als auch Journalisten in diesem Regierungsviertel nicht immer so für den Nabel der Welt halten würden.
Ich habe natürlich ganz viele Wünsche, die natürlich auch in die Richtung von Herrn Jung gehen. Natürlich hätten wir gerne jede Woche jeden Minister bei uns zu Besuch. Und Frau von der Leyen war auch in ihrer Zeit schon ein paar Mal da. Aber natürlich zu wenig. Insofern ist das jedes Mal Entscheidung jeder Pressestelle, wo sie eine Mitteilung inszeniert. Kann man, glaube ich, dazu sagen, wenn sie es in ihren Räumlichkeiten machen, mit schönem Hintergrund, schöner Beleuchtung und ausgewähltem Publikum. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr Pressestellen und mehr Minister begreifen, dass ihr jeweiliges Standing auch davon abhängt, wie oft sie sich den Mitgliedern der Bundespressekonferenz stellen.
Vielen Dank, Herr Vater. Wäre das ein Tipp, den Sie gerne an Ihre ehemaligen Kollegen weitergeben würden?
Mache ich glatt, aber mein Wunsch lautet anders. Ich wünsche der Bundespressekonferenz einfach mehr taffe Frauen vorne an diesem Pult. Richtige, taffe Frauen, die sich nichts gefallen lassen.
Okay, ÜB.
Ja, es ist schwer zu sagen, weil es scheint mir in der Tat eine Illusion, mehr Pressesprecher hier zu haben, weil es permanent seit dem Anfang ein Kampf der Verein ist, dass die Pressesprecher und die Ministerien öfter kommen. Es gab mal Zeit, wo nur eine Pressekonferenz plus eine zweite, dann wurde zwei plus eine dritte. Wenn man vier oder fünf Pressekonferenzen hätten, würde es nichts ändern, weil die Pressesprecher noch mehr bereitet werden würden und noch mehr nur ihre Sprachregelung durchsetzen wollten und man würde dann weiterhin sitzen. Dazu kann ich nicht sagen, die Bundeskanzlerin hat nichts zu sagen, hat sich gestern geäußert und vorgestern und vorvorgestern. Und Herrn Thilo Jung, Sie fragen mir die ganze Woche dieselbe Frage, ich kann weiterhin. Und also das könnte.
Das könnte, würde man dann noch öfter hören.
Ja, okay. Vielleicht mehr pfiffige Frage, das vielleicht.
Okay, also pfiffigere Fragen und ein paar mehr ehrliche Antworten wünschen wir uns. Und wir haben ja den Vorteil in der Bundespressekonferenz, dass wir uns nicht nur in diesem Saal begegnen, sondern einmal im Jahr auch auf dem Bundespresseball, der heute Abend stattfindet. Da kann man ja dann auch nochmal die ein oder andere Frage stellen und mit dem ein oder anderen Pressesprecher und vielleicht auch Minister sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion und wünsche allen noch einen guten Fortgang der Konferenz und einen schönen Bundespresseball für die, die heute Abend dabei sein werden. Danke Ihnen.
Dankeschön.